NDR Info. Themen des Tages.
Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg am Freitagabend beherrscht weiter die Schlagzeilen. Wir schalten nach Magdeburg gleich zu Beginn, wo sich der Ältestenrat des Landtages zu einer Sondersitzung getroffen hat und in der Innenstadt mehrere Kundgebungen stattfinden. Wir fragen auch, wie Sicherheitsbehörden potenziellen Tätern auf die Spur kommen können, die ihnen kein Raster blasen. Weitere Schauplätze: Syrien. Kann der Plan der HTS, alle Milizen zu entwaffnen, aufgehen? Und Georgien. Hat die Opposition mit ihrer Forderung nach Neuwahlen eine Chance? Ich bin Ulrike Heckmann. Guten Abend. Zunächst also nach Magdeburg zu unserem Korrespondenten Jochen Müller, wo zur Stunde mehrere Kundgebungen stattfinden. Unter anderem hat die AfD zu einem Gedenken aufgerufen und es gibt Gegendemonstrationen. Herr Müller, schildern Sie uns die Situation in der Stadt.
Ja, es ist dunkel geworden wie überall in Deutschland und das ist die Zeit, in der jetzt die AfD sich auf dem Domplatz in Magdeburg sammelt. Das ist schon ein recht skurriles Bild vor den Domtoren. Da sind die großen Blumenmeere mit Kerzen und mit Blumen und mit Steiftieren, Stofftieren und direkt daneben die AfD. Es haben sich ungefähr, ich würde mal schätzen, so 500 bis 600 Teilnehmer dürften es sein, die sich da gesammelt haben. Es wird hier eine Kundgebung geben mit Landtagsabgeordneten der AfD hier aus Sachsen-Anhalt, aber eben auch mit Alice Weidel, mit der Bundessprecherin und der Kanzlerkandidatin. Und danach hat man vor, nach der Kundgebung hat man vor, einen sogenannten Trauermarsch durch die Innenstadt zu gestalten und eben zur Johanneskirche zu gehen, dort, wo eben am Freitag diese dramatischen Szenen sich abgespielt haben. Ob die Polizei das zulässt, das ist nicht ganz klar. Ich denke mal, das wird sie nicht tun, denn es gibt eine Gegenveranstaltung, die am Alten Markt stattfindet. Unter dem Motto, gebt dem Hass keine Chance, ist da geplant, eine Menschenkette eben um den Alten Markt herumzuziehen. Das ist ja, wie gesagt, der Ort, an dem das alles am Freitag passiert ist.
Der Täter von Magdeburg sympathisiert mit der AfD, wie es heißt. Wie passt das zu der Kundgebung der AfD?
Ja, die AfD weist das weit von sich. Sie sagte, es gäbe keine Hinweise darauf, dass er wirklich Sympathisant der AfD sei. Das kann ich alles schlecht beurteilen. Die AfD jedenfalls hat sich heute auch im Ältestenrat deutlich von diesem Mann distanziert und man versucht da eher dahinter zu steigen, welcher Couleur er eben ist. Das ist bei eben, wir alle wissen das ja inzwischen, bei diesem Mann ausgesprochen schwierig.
Die politische Aufarbeitung hat begonnen. Sie haben den Ältestenrat, der sich im Landtag zur Sondersitzung getroffen hat, angesprochen. Was gab es noch von dort zu hören?
Ja, es war auf jeden Fall so, dass die Innenministerin, das Tamara Tsishang, nochmal gesagt hat, dieser Anschlag habe eine klaffende Wunde mitten in unser Land, in unsere Stadt gerissen. Sie hat die Opferzahlen nochmal bestätigt. Demnach sind 5 Menschen getötet worden, 4 Frauen und eben der kleine 9-jährige Junge. Es habe 205 Verletzte gegeben, darunter viele Schwerstverletzte. Sie sind verlegt oder gebracht worden, auf mehrere Kliniken verteilt worden, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, in Brandenburg und in Berlin. Also man hat sie wirklich überall in die Kliniken gebracht. Inzwischen gibt es schon eine neue Zahl. Es haben sich offenbar weitere Verletzte in den Krankenhäusern gemeldet, sodass die offizielle Zahl jetzt zur Stunde gerade bei 235 ist. Dann hat sich Tamara Tsishang, die Innenministerin, auch zum Attentäter geäußert. Den Ermittlungen zufolge ist dieser Mann in Sachsen-Anhalt mindestens 2-mal auffällig geworden. Einmal wohl, weil er auf X, also auf der Plattform X, baldige Rache angekündigt hat, weil Flüchtlinge aus Saudi-Arabien angeblich in Deutschland schlecht behandelt würden. Und das zweite Mal ist er auffällig geworden, weil er wohl per E-Mail einen Rechtsanwalt, der ihn mal vertreten hat, weil er sich von dem schlecht betreut gefühlt hat. Es hat auch im September 23 und im Oktober 24 mindestens 2 polizeiliche Gefährderansprachen gegeben. Das hat die Ministerin bestätigt. Also der Mann ist schon auffällig gewesen. Warum man daraus jetzt keine Konsequenzen gezogen hat, weshalb man ihn nicht aus dem Verkehr gezogen hat, das ist im Ältestenrat heute nur im vertraulichen Teil mitgeteilt worden. Da kann ich also keine Auskunft darüber geben, was da die Gründe waren.
Live aus Magdeburg war das unser Korrespondent Jochen Müller. Der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg, durch den 5 Menschen starben und, wie wir gerade gehört haben, 235 verletzt wurden, der schockiert und er gibt Rätsel auf über Motive und Radikalisierung des Täters. hätte der Anschlag verhindert werden können, angesichts der diversen Hinweise, die es zu dem Mann gab? Das habe ich Peter Neumann gefragt, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London.
Auf jeden Fall. Also da liefen ja im Laufe der Jahre viele, viele Warnungen, Warnhinweise auf von ausländischen Regierungen, aber auch von Mitgliedern aus der Öffentlichkeit. Die sind nicht zusammengeführt worden, die sind nicht verknüpft worden, die sind zum Teil überhaupt nicht verfolgt worden. Da sind Leute einfach an andere Stellen verwiesen worden, ohne dass man jemals nachgehakt hat. Ich glaube, dieses Warnwesen, die Tatsache, dass Leute immer aufgefordert werden, ja, achtsam zu sein und zu berichten, wenn sie etwas beobachten, was verdächtig ist, das muss natürlich auch Konsequenzen haben. Und das ist vielleicht eine der Folgen aus diesem Attentat, dass wir uns dem mal annehmen und das mal wirklich auf richtige Beine stellen.
Immer wieder war am Wochenende zu hören, der Täter von Magdeburg falle durch alle Beobachtungsraster der Sicherheitsbehörden. Sie argumentieren, Herr Neumann, genau da müsse man ansetzen, bei diesen Rastern. Erklären Sie uns das.
Richtig, wir haben in Deutschland sehr starre Kategorien links, rechts und islamistisch vor allem. Das ist ein Typ, der in England als gemischt, instabil und unklar beschrieben wird. Also Leute, die sich aus ideologischen Versatzstücken ihre eigenen Ideologien zusammenbauen, die starke Anleihen nehmen bei existierenden Ideologien, aber die daraus ihre eigene Ideologie machen und die sich dann auch mit Wahnvorstellungen und Verschwörungstheorien verknüpft. Und das hatten wir genau hier. Er hat sich immer mehr in seine eigenen Theorien verrannt. Für ihn wurde Deutschland immer stärker zum Feind und am Ende kam eben dieser Anschlag raus.
Nun, die Frage ist, wie kommt man denn solchen Menschen auf die Spur, wenn sie durch diese bekannten Raster fallen?
Also es gab schon viele Hinweise. Ein Schläfer, wie häufig behauptet, war ganz bestimmt nicht. Und das muss man eben richtig zusammenführen und die richtigen Schlüsse draus ziehen. Vor allem, wenn dann tatsächlich auch Gewalt angedroht wird, was er auch mehrfach gemacht hat, dann muss man das tatsächlich auch ernst nehmen.
Der FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle, der auch im parlamentarischen Kontrollgremium ist, das über die Geheimdienste wacht, sagte in einem Interview, es gebe in den Behörden eine Ohnmacht, wie mit Menschen umgegangen werden soll, die über Jahre in wirrer Art und Weise auch Gewaltdrohungen äußerten und etwa unter Verfolgungswahn litten und psychische Probleme haben. Deren Zahl sei durchaus groß und wenn es dann noch so viele unterschiedliche Zuständigkeiten gäbe, dann eben vielen Täter durchs Netz. Nochmal die Frage, was raten Sie denn, haben Sie einen Vorschlag, wie man mit solchen Personen besser umgehen kann, wie man auch da die Sicherheitsbehörden stärken kann?
Ich glaube, zwei Dinge könnten dabei helfen. Das ist natürlich keine hundertprozentige Lösung. Erstens Technologie. Ich glaube, da kann man, glaube ich, wirklich mit künstlicher Intelligenz einiges auch leisten, zumindest die ganz offensichtlich falschen Fälle vorsortieren. Und dann zweitens natürlich, dass man auch Psychologinnen und Psychologen anstellen muss, sich diese Expertise auch in die Behörden holen muss. Nicht nur die ideologische Expertise, auch die Expertise im Bereich psychische Vulnerabilität und Erkrankung.
Kann Deutschland davon Großbritannien lernen?
Was in Deutschland nicht existiert, aber in Großbritannien existiert, ist tatsächlich diese Kategorie, die genau sich auf diese Täter bezieht und sich auf diese Täter spezialisiert. Um das zu erkennen, muss man ja erstmal so eine Klassifikation schaffen. Dass diese Kategorie, die sich nennt, gemischt, instabil und unklar. Und das trifft es hier, glaube ich, ganz gut. Das wäre auch nicht der erste Fall gewesen. Da hatten ja vor 8 Jahren, Jahr 2016, nicht nur den Breitscheidplatz, wir hatten auch den Anschlag am Münchner Olympiapark. Das war auch einer mit Migrationshintergrund, der sich gegen den Islam gestellt hat, der psychische Erkrankungen hatte. Wir hatten den Attentäter von Hanau, der rechtsextrem war, aber gleichzeitig natürlich Vulnerabilitäten hatte. Wir hatten den Attentäter, den Somalier aus Würzburg, wo das ebenso war. Also wir hatten schon einige dieser Fälle. Und ich glaube, es wäre ganz richtig, sich zu überlegen, ob man dafür nicht mal, wie in Großbritannien, tatsächlich eine Kategorie schafft.
Sie sagen selbst, Herr Neumann, solche Fälle, Menschen, die aus Wahnvorstellungen und ideologischem Extremismus heraus Taten begehen, sowas nimmt zu, solche Äußerungen im Netz nehmen zu. Haben wir wirklich die Kapazitäten, da jedem Verdacht auch nachzugehen?
Also ich glaube, dass die Kapazität natürlich so nicht existiert, aber dass man mit Technologie arbeiten kann, aber dass man eben auch bei Neueinstellungen zum Beispiel genau auf diesen Typus hin Leute einstellen kann, die andere Qualifikationen haben. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viele Islamwissenschaftler eingestellt. Das war auch gut so, aber davon haben wir jetzt genug. Ich denke, wir brauchen Leute, die sich auch auf diese Fälle spezialisieren.
Also Psychologinnen, Psychologen oder was meinen Sie?
Zum Beispiel, ja. Und das wäre, glaube ich, eine gute Investition, die auch dabei helfen könnte, diese Fälle abzuarbeiten. Vor allem aber brauchen wir auch bessere Verknüpfung. Also wir haben ja jetzt auch gesehen bei diesen Warnungen, die sind dann von Behörde zu Behörde geleitet worden. Verschiedene Stellen waren gar nicht miteinander zuständig. Offensichtlich gibt es ganz unterschiedliche Stellen im Land, die mehr oder weniger dasselbe tun. Vielleicht kann man da auch etwas verknüpfen, zusammenlegen, dadurch effizienter werden und sich dann auch wieder Stellen sparen, die man dann in andere wichtige Themen investieren kann.
Peter Neumann, Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Deutschlandweit gab es am Wochenende auf vielen Weihnachtsmärkten Gedenkveranstaltungen für die Opfer des Anschlags in Magdeburg. Unser Reporter Thorsten Philips mit Eindrücken und Stimmen aus Lübeck, der selbsternannten Weihnachtsstadt des Nordens.
Das Riesenrad dreht sich weiter auf dem Lübecker Weihnachtsmarkt. Die Lichter leuchten rot-blau. Zwischen dem Duft von Mandeln und Mutzen tummeln sich viele Menschen.
Ja, denkt man schon dran, aber ja. Ist gut abgesichert alles. Polizei ist vor Ort, machen schon ihre Arbeit.
Man würde sie ja gewinnen lassen, wenn man jetzt sagt, so, wir gehen gar nicht mehr raus. Und das ist ja das, was der Terrorismus will letztendlich. Und deswegen sollte man einfach rausgehen und weitermachen, gut bedacht und dann, ja, sich nicht einschüchtern lassen.
Weihnachtsmärkte wie in Rostock, Greifswald, Kiel und Schwerin, Braunschweig oder Lübeck beteiligten sich an den bundesweiten Schweigeminuten für die Opfer des Anschlags auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt, wo 5 Menschen starben und mehr als 200 verletzt wurden. Der Geschäftsführer vom Braunschweiger Stadtmarketing, Gerald Lepper, sagte zu NDR Info heute:
Ja, ich glaube, die Betroffenheit ist auf allen Seiten groß, sowohl bei den Beschickern selbst, die natürlich das vor Augen haben, was da passiert ist, mit den Kolleginnen und Kollegen Anteil nehmen. Wir merken aber auch, dass bei den Besucherinnen und Besuchern das natürlich ein Thema ist, was sie beschäftigt. Insgesamt kann man sagen, ja, ist das definitiv bei allen präsent und macht natürlich allen auch Kopfzerbrechen. Wir haben uns ja auch sehr intensiv damit auseinandergesetzt, welche Verantwortung wir übernehmen können. Wir haben deshalb gleich im Mittagsgebet Samstag im Dom teilgenommen und dort war auch ein entsprechendes Gedenken bereits eingeschlossen. Wir haben unmittelbar eine Spendenaktion auf die Beine gestellt. Die entsprechenden Erlöse werden wir der Stadt Magdeburg für den dortigen Hilfsfonds zur Verfügung stellen.
Außerdem stehen weiterhin Spendendosen an den Ständen auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt. Und an der bundesweiten Aktion habe man sich mit einer Gedenkminute und dem Löschen des Lichts beteiligt. Auch in Lübeck gab es eine Solidaritätsbekundung mit Schweigeminute, erzählt der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Dieter Voss.
Für uns Schausteller ist die Gefühlslage ja sehr bedrückend. Ne? Wir hatten ja die Kundgebung um 3 bis 3:05 gehabt und um 7 Uhr nochmal, ne, haben wir an die Opfer und unsere Kollegen gedacht. Ja, die Stimmung ist natürlich ein bisschen betrübt bundesweit, ne? Aber wir können uns das auch nicht immer nicht so anmerken lassen. Die Gäste wollen weiter feiern und wollen ihr Weihnachtsfest trotzdem durchziehen.
Tatsächlich versuchen einige Weihnachtsmarktbesucher gar nicht an das schreckliche Ereignis zu denken.
Also von meiner Seite nicht, tatsächlich.
Ist bisschen kurz mal ausgeblendet.
Nö, ich heute nicht, nein.
Doch, daran hat man gedacht. Man sieht das ja auch, weil die Polizei viel präsenter ist. Aber dadurch hat man sich dann eben auch gut gesichert gefühlt und sollen wir jetzt irgendwie alle Angst haben? Nein.
An den Zufahrten zum Lübecker Weihnachtsmarkt stehen die sogenannten Big Packs, tonnenschwere Sandsäcke, die eine Durchfahrt verhindern. Und wie auf allen Weihnachtsmärkten wurde auch in Lübeck die Polizeipräsenz sichtbar verstärkt, so Dieter Voss.
Also die Polizeipräsenz ist doch mehr da. Ne? Wir haben Absperrungen mit Polizeifahrzeugen in den Hauptverkehrsstraßen hier. Aber wir sind gute Dinge und wir sind hier, denke ich mal, auch sehr sicher. Aber wie gesagt, eine hundertprozentige Sicherheit wird es auch nicht geben.
Soweit der Bericht vom Weihnachtsmarkt in Lübeck und damit zu einem anderen Thema und einem anderen Schauplatz. 2 Wochen nach dem Umsturz in Syrien haben die neuen Machthaber eine diplomatische Offensive gestartet und erklären, sie wollten zu einem regionalen Frieden beitragen. Dazu gehört nach Darstellung der HTS auch, alle Waffen im Land unter staatliche Kontrolle zu stellen. Alle bewaffneten Gruppen in Syrien würden bald ihre Auflösung bekannt geben und sich der Armee anschließen. So hatte es Chef al-Sharaa am Wochenende wörtlich. Reinhard Schulze ist Nahostexperte, war bis vor einem Jahr Leiter des Forums Islam und Naher Osten der Uni Bern. Und ich habe ihn am Nachmittag gefragt, ob die HTS das seiner Einschätzung nach ernst meint.
Ich denke, die neue Führung in Damaskus nimmt das sehr ernst. Und das zeigt sich ja schon darin, dass die Einheiten der HTS jetzt langsam nominell schon der syrischen Armee unterstellt werden, also auch als syrische Armee inzwischen auftreten. Da bekommt man schon den Eindruck, dass hier der Staat mit einem Gewaltmonopol ausgestaltet werden soll, das sich dann auch in den Provinzen, in den Regionen des Landes durchsetzen soll.
Aber alle Waffen unter staatliche Kontrolle, wie soll das gelingen?
Wie das gelingt, das ist eine Frage, die sich wahrscheinlich al-Sharaa, der HTS-Führer, auch stellt. Etwas vollmundig wird es angekündigt, dass es durchsetzbar sei. Aber wenn man ein wenig die Landschaft, auch die soziale und die politische Landschaft in Syrien sich anschaut, so sieht man, das wird nicht einfach sein. Das ist nicht einfach ein Dekret, das erlassen werden kann, sondern es braucht irgendein Organ, das plausibel macht, dass es sinnvoll sei, die Waffen abzugeben. In einigen Stellen, einigen Teilen des Landes findet das sogar statt. Es geben Leute privat, die Privatwaffen haben, ihre Waffen ab. Aber ob sich das wirklich gegen die etablierten Milizen auch durchsetzen lässt, das ist eine ganz andere Frage.
Was glauben Sie?
Ich glaube, dass das nicht so einfach gelingen wird. Die Milizen haben eine Funktion. Sie haben eine Schutzfunktion beispielsweise im Drusengebirge. Sie haben eine Schutzfunktion natürlich vor allem auch im Nordosten des Landes, in der autonomen Provinz Rojava. Dort haben die Milizen eben fast schon eine Art von staatliche Exekutivgewalt übernommen. Und da wird es sehr, sehr schwer sein, einfach eine Entwaffnung durchzusetzen. Es sei denn, es käme tatsächlich zu einem größeren militärischen Konflikt, der sich ja im Augenblick ein wenig in Kurdistan im Norden andeutet.
Der Nahostbeauftragte des Auswärtigen Amtes, Tunkel, warnte gestern im Online-Dienst X vor einer Eskalation in der türkisch-syrischen Grenzregion. Teilen Sie das?
Es gibt jetzt ja schon eine Eskalation. Die Kämpfe zwischen der SNA, der syrischen Nationalarmee, also der von der Türkei unterstützten Rebellenfraktion im Norden des Landes, und den Einheiten der syrischen demokratischen Kräfte, die also die autonome Region im Nordosten kontrollieren. Diese Auseinandersetzungen haben ja schon deutlich an Profil gewonnen. Man hat schon den Eindruck, dass auch die SDF versuchen, so etwas wie eine Gegenoffensive aufzubauen und dadurch auch neues Terrain zu gewinnen, vor allen Dingen in Richtung auf die verloren gegangene Stadt Manbij. Da hat man schon den Eindruck, dass der Konflikt tatsächlich zu einem militanten Konflikt ausarten könnte, dass die Eskalation also weit mehr ist, einfach nur als ein paar Scharmützel, die an den Frontlinien zwischen den beiden Fraktionen stattfinden.
Die Entwaffnung soll ja auch für diese Gebiete im Nordosten gelten. Es klingt ja so, als ob das wenig realistisch ist. Die HTS, die in Syrien im Moment die Regierungsgeschäfte führt, wurde ja bislang von vielen westlichen Regierungen, darunter auch den USA, als Terrororganisation eingestuft. Und derzeit, da gehen mehrere westliche Staaten, ich sag mal, auf Tuchfühlung mit den neuen Machthabern in Damaskus, gerade auch erstmals US-Diplomaten, die nach 12 Jahren erstmals wieder Gespräche in Syrien geführt haben mit den Vertretern der HTS jetzt. Man habe da positive Gespräche geführt. Sehen Sie die HTS auch als vertrauenswürdige politische Partner?
Ich denke, über kurz oder lang wird man versuchen müssen, ein Vertrauen gegenüber der HTS, die ja dann irgendwann gar nicht mehr als HTS operieren wird, sondern als Teil des syrischen Staates operieren wird, ein solches Vertrauen aufzubauen, da gibt es wahrscheinlich gar keine Alternative. Aber natürlich ist auch die neue syrische Regierung in der Beweispflicht. Sie muss zeigen, dass sie anders als die diktatorische Ordnung von Bashar al-Assad ein demokratisches Syrien aufbauen möchte, ein pluralistisches Syrien aufbauen möchte. Ein Syrien, in dem also auch die verschiedenen ethnischen Gruppen gleichberechtigt am politischen Prozess teilhaben. Je stärker dies tatsächlich auch in die politische Diskussion Syriens eingebracht wird, desto mehr Vertrauen kann auch dann der neuen Führung, auch den neuen Institutionen gegenüber entgegengebracht werden.
Der Nahostexperte Reinhard Schulze, ehemaliger Leiter des Forums Islam und Nahe Osten der Uni Bern. In Georgiens Hauptstadt Tiflis demonstrierten am Wochenende erneut Zehntausende Menschen für eine Parlamentsneuwahl, weil die Wahl Ende Oktober vom Vorwurf der Unregelmäßigkeiten überschattet war. Die amtierende Staatspräsidentin Salome Zurabishvili teilt die Kritik. Auch sie will Neuwahlen und binnen 6 Tagen eine Entscheidung darüber. Georgien steckt seit den Parlamentswahlen im Oktober in einer handfesten Staatskrise. Ich habe mit Björn Blaschke, unserem Korrespondenten in Tiflis, darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt und gebeten, noch einmal zu erklären, wo die Konfliktlinien zwischen Regierung und Opposition genau verlaufen.
Ja, die Hauptkonfliktlinie ist, dass die Wahl vom 26. Oktober letztlich von Wahlbeobachtungsteams, internationalen, aber auch nationalen, als zum Teil fragwürdig eingestuft worden ist. Es habe Unregelmäßigkeiten gegeben, Manipulationen. Einerseits am Wahltag selbst, da ist es in Wahllokalen zum Beispiel zu Behinderungen gekommen oder aber auch, dass man da massiv Wahlzettel in die Wahlurnen gestopft hat, was natürlich alles danach Manipulation sofort aussieht. Und dann gibt es darüber hinaus noch sowas wie eine administrative Manipulation. Das heißt etwas, was schon Monate vorher sich aufgebaut hat oder sogar über Jahre. Das heißt, die Regierungspartei, der Georgische Traum, hat es geschafft, an Schaltstellen des Landes Leute zu platzieren, die dem georgischen Traum gewogen sind. Und diese Leute können dann natürlich Druck ausüben und sagen zu den jeweiligen Angestellten oder Beamten, wenn du jetzt nicht dem folgst, was hier passiert, nämlich dem georgischen Traum, dann machst du keine Karriere. Also das ist das eine. Die Regierungspartei sagt auf der anderen Seite, ist alles prima gelaufen. Das habe ja auch die Hohe Wahlkommission festgestellt und auch Nachzählungen hätten das ergeben. Gerichte, die sich mit diesem Thema befasst hätten, hätten die Wahl ebenfalls als ordentlich anerkannt. Das ist sozusagen dieser Bruch zwischen der Regierung einerseits und der Opposition andererseits. Und daraus sind verschiedene Punkte erwachsen, zum Beispiel die Wahl eines neuen Präsidenten, die nicht anerkannt wird von der Opposition, weil eben auch die Opposition sagt, das Parlament ist nicht anerkannt, weil es eben mal Wahlmanipulation gegeben habe. Darauf basiert dann eben auch die Forderung der Opposition, wir wollen Neuwahlen, und auf der anderen Seite der Regierung, die da sagt, wir brauchen keine Neuwahlen, alles war ordentlich.
Gestern Abend nun hat ja Staatspräsidentin Zurabishvili der Regierungspartei Georgischer Traum ein Ultimatum gestellt, binnen 6 Tagen mit ihr zusammen den Weg für Neuwahlen zu ebnen. Aber kann sie denn überhaupt so ein Ultimatum stellen? Kann sie irgendeinen Druck ausüben?
Nein, sie hat dieses Ultimatum gestellt und ich dachte dann auch immer, was kommt denn jetzt hinterher? Denn wenn sie ein Ultimatum stellt, muss sie auch ein Druckmittel haben, hat sie aber nicht. Ich denke, sie spielt damit, dass dann der Druck, wenn sie aus dem Amt gehen soll am 29. Dezember, dass dann der Druck der Straße groß wird, dass die Demonstrierenden an ihr festhalten werden. Gestern bei der Demonstration begann ein großer Zug vor ihrem Präsidentenpalast und ging dann hoch zum Parlament, dass das dann eben auch wieder passiert und die Menschen, die Demonstrierenden, einfach verhindern, dass sie aus dem Amt gebracht wird. Da ist nun allerdings auch relativ klar gesagt worden vom Regierungschef, sie sollte sich nicht mit der Regierung anlegen, dann könnte sie im Gefängnis landen.
Wie viel Rückhalt haben Zurabishvili und die Opposition denn im Land?
Die Opposition ist, glaube ich, die haben gar nicht so einen großen Rückhalt. Es sind oft Menschen, mit denen ich hier rede, die sagen, wir sind jetzt hier nicht für eine einzelne Partei oder Parteienbündnisse aus der Opposition auf der Straße. Wir sind hier, weil wir den Weg in Richtung Europa wollen. Und Zurabishvili vertritt diesen Weg sozusagen. Das heißt, ich glaube, dass sie mehr Rückhalt hat in der Bevölkerung, als es die Oppositionsparteien sind. Und trotzdem ist es natürlich dieses Dreieck aus Oppositionspartei, Zurabishvili und den Demonstrierenden, die einen gewissen Druck aufbauen.
Zurabishvilis Amtszeit endet am 29. Dezember. Sie haben es gesagt, eben Sie und auch die Opposition erkennen die Wahl des Nachfolgers nicht an. Ist absehbar, dass die Krise in Georgien in den nächsten Tagen weiter eskalieren wird?
Also ich glaube, dass es jetzt in den nächsten 5-6 Tagen sich weiter aufbaut. Wir wissen, dass am nächsten Samstag, also einen Tag bevor sie das Amt räumen soll, eine Menschenkette gezogen werden soll über alle Brücken hier in der Hauptstadt Tiflis. Das heißt, es ist relativ klar, dass die Demonstrationen schon vor dem von der Regierungspartei angestrebten Amtswechsel noch mal zunehmen werden. Was dann allerdings an dem Tag selber passieren wird, das kann man letztlich nicht vorhersagen.
Mit Informationen und Einschätzungen aus Tiflis unser Korrespondent Björn Blaschke. Und das waren unsere Themen des Tages hier auf NDR Info zu finden, auch als Podcast in der ARD Audiothek. Wie aus einem ehemaligen McDonald's-Laden das Wunder von Marseille wurde, das erfahren Sie bei uns gleich nach den Nachrichten.